Wir müssen die Bedürfnisse verstehen. Wenn man industriell produziert, produzieren wir für alle gleich, unabhängig wie die Bedürfnisse sind. Wenn wir TaylorMade machen, dann vermessen wir in dem Schneidersinne die Menschen. Vermessen sie natürlich nicht, sondern versuchen die Bedürfnisse genau zu verstehen. Der eine Mensch ist ängstlich, der eine Mensch denkt an seine Kinder, der eine will einen Generationswechsel herbeiführen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wir sind jetzt hier vielleicht nicht am Starnberger See oder im Taunus vor den Toren Frankfurts, aber auch in Köln und im Rheinland ist viel Wohlstand, viel Reichtum zu finden. Es gibt wohlhabende Unternehmerfamilien, es gibt Versorgungskassen oder Stiftungen. In der Öffentlichkeit hört man nicht allzu viel von ihnen. Wolfgang Sawatzki ist ganz nah dran an dieser Welt. Er ist Vorstand und Mitinhaber von Salütic Invest, einer Vermögensverwaltung, die ihren Hauptsitz zwischen Friesenplatz und Neumarkt hat. Salütic Invest betreut ein Vermögen von stolzen 1,3 Milliarden Euro und legt die für ihre Kunden in sogenannten liquiden Mitteln an. Das sind Aktien und eben nicht Immobilien. Und um die bessere Anlagestrategie zu finden als die Konkurrenz, ist einiges an Aufwand nötig. Im Podcast berichtet Wolfgang Sawatzki, wie er mit seinem Team die Balance hält. Auf der einen Seite geht es um eine sehr analytische Auswertung von Konjunktur- und Unternehmensdaten und auf der anderen Seite um die sehr, sehr individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. Er erzählt mir auch, wie sich die Bankenlandschaft in Köln und im Rheinland verändert hat. Denn ein stolzer Name wie das Bankhaus Oppenheim ist ja mittlerweile komplett verschwunden. Und viele Großbanken fokussieren sich ebenfalls auf Standorte wie Frankfurt oder London. Für Salütic Invest sind das sehr gute Entwicklungen, sagt Sawatzki. Denn der Bedarf nach einer individuellen Betreuung ist groß. Ab welcher Summe man bei ihm anrufen darf, verrät er übrigens auch noch. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren nächsten Gast heute bei Wirtschaft Köln Unplugged. Herzlich willkommen, der Vorstand von Salütic Invest hier in Köln, Dr. Wolfgang Sawatzki. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, sehr gerne. Guten Tag.
Herr Sawatzki, schön, dass Sie da sind. Ich starte gerne ins Gespräch mit meinen Gästen mit ein paar kurzen Fragen rund um Köln. Den Bezug wollen wir immer gerne herstellen. Und genau, auch für Sie die Frage, was ist denn Ihr Lieblingsort hier in der Stadt?
Lieblingsort, ich sagte gerade eben schon, sitze gerne beim Hasen auf der Terrasse bei schönem Wetter, bei einem Glas Wein und gutem Essen. Aber natürlich der Blick des Doms ist auch immer ein besonderes Highlight. Ich komme ja nicht aus Köln, insofern bin ich das vielleicht weniger gewohnt als andere.
Ja, und auf der anderen Seite, gibt es einen Ort, wo Sie sagen, da wäre Verschönerungsarbeit vielleicht notwendig hier in Köln?
Ja gut, es gibt natürlich sehr viele Bausünden in Köln. Ich glaube, das ist nicht ein Ort. Es gibt ja sehr viele westdeutsche Städte, die nach dem Krieg nicht sehr schön aufgebaut worden sind. Und leider gibt es in Köln auch eine zahlreiche Bausünden. Und da gibt es einiges zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein überhaupt noch korrigieren kann. Da bin ich kein Experte.
Ja. Sie sagen, Sie kommen nicht ursprünglich aus Köln, sind aber jetzt schon, glaube ich, eine ganze Weile auch schon hier. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, da wird Köln unterschätzt in irgendeiner Form?
Ja, also die Rheinländer kennen und schätzen die Lebensqualität von Köln. Während ich allerdings in Hamburg oder im süddeutschen Raum unterwegs bin, dann wird, glaube ich, das Rheinland ein wenig unterschätzt. Auch die rheinische Lebensart und die Menschen. Viele, die dann mal ins Rheinland reisen, lernen das sehr schnell kennen und schätzen. Aber aus der Distanz ist das erstmal nicht so hübsch. Oder wenn man ja auch durch München wandert, das ist ein kleines, schön aufgebautes Dorf in der Innenstadt. Hat eben nicht so viele Bausünden und das auf den ersten Blick wirkt es erstmal viel charmanter. Oder in Hamburg ist das ja auch der Fall. Und auf den zweiten Blick lernt man dann Köln erst schätzen.
Ja. Dann genau, lassen Sie uns zum Thema des Podcasts auch so ein bisschen überschreiten. Genau, wir haben heute die Chance, so ein bisschen über eine Welt zu sprechen, die manchmal etwas stiller, etwas versteckter ist. Genau, es geht um Geld und um Anlagen. Genau, anfangen natürlich mit der Frage, warum es auch für Sie ein gutes Geschäft quasi hier ist. Woher kommt oder wie steht es um den Reichtum im Rheinland tatsächlich?
Ja, ich weiß nicht, ob das Wort Reichtum das ein bisschen so negativ belegt, aber ich meine, man kann natürlich schon sehr klar konstatieren, dass das Rheinland, die Rheinschiene, Düsseldorf, Köln, Bonn, vielleicht mit dem Dreieck Aachen noch einbezogen, eine der wachstumsstärksten Regionen in Europa ist, eine der reichsten Regionen auch in Deutschland. Ich meine, wir haben Nordrhein-Westfalen als Industriemotor, die Industrialisierung, wir sind heute eine große Medienstadt, die das Rheinland prosperiert, sehr deutlich. Es gibt altes und neues Geld. Natürlich sind viele Startups heute gehen nach Berlin, weil es potenziell wenig mehr more hip ist. Aber wenn Sie mal anschauen, die großen Handelskonzerne, viele große Industriekonzerne, die globalen Monopolisten wie Deutsche Post oder Deutsche Telekom, die heute ja globale Konzerne sind, haben hier einen Sitz. Und das strahlt natürlich in viele Bereiche hinein aus. Düsseldorf ist der Schreibtisch des Ruhrgebietes. Also diese Rheinschiene, dort finden sich sehr viele Institutionen, reiche Unternehmerfamilien, sehr viel Mittelstand, der ja auch im Sauerland, im Münsterland beheimatet ist, aber hier ihren Hauptsitz dann vielleicht in dieser Region haben. Und all das trifft ja zusammen viele Versorgungswerke. Also eine ganze Reihe private und institutionelle Anleger, die einfach einen großen Kapitalanlagebedarf haben. Große Stiftungen gibt es in dieser Region. Und all das sind ja potenzielle Mandanten für ein Asset Management Haus.
Ja, genau. Dann sind wir bei Ihnen und beim Kapitalanlagebedarf, bei dem Sie ja dann, glaube ich, sehr gerne helfen. Ich habe nochmal auf der Homepage geguckt. Ich glaube, bankenunabhängiger Vermögensverwalter für individuelle liquide Wertpapierportfolien. Bezeichnen
steht auch,
Sie sich, genau. Ja, vielleicht jetzt für auch die Hörer, die nicht ganz tief drin stecken, für die das nicht Alltag ist, was muss ich mir darunter vorstellen, was steckt da im Prinzip hinter?
Ja, also wir kümmern uns zunächst einmal um liquides Vermögen, also wenn man über Vermögen spricht, dann denkt jeder von uns zunächst einmal an seine eigene Immobilie vielleicht, wenn man eine hat. Das betreuen wir nicht, oder viele Unternehmerfamilien haben natürlich das Hauptvermögen in ihrem Unternehmen. Manche haben auch irgendwie ein altes Auto oder Kunstgegenstände, all das sind ja, oder eine Goldkette, all das sind ja Vermögensgegenstände. Das betreuen wir nicht, sondern wir betreuen liquides Vermögen, was man dann eben sehr schnell eben auch monetisieren kann und dementsprechend dann eben auch für entweder Konsum oder Investitionen einsetzen kann. Also liquide heißt in dem Sinne, sind börsennotierte Assets, im Wesentlichen Aktien und Renten, die man quasi täglich an der Börse auch veräußern kann und dadurch eben liquide sind. Ja. Das ist halt der große Unterschied.
Ja, und ich glaube sozusagen, so unter dem Namen selbst, also Sie selbst sind ja schon sehr lange in der Branche tätig, das Unternehmen, über das wir sprechen, ja, glaube ich, auch schon eine ganze Weile, unter dem Namen jetzt noch gar nicht so lange. Also vielleicht noch so ein paar Worte, was tatsächlich auch, was und wer alles hinter Salütic Invest steckt.
Ja, also der Name in der Tat wurde vor 18 Monaten quasi am Beginn der Corona-Krise geändert in Richtung Salütic. Salütic ist eine Komposition aus dem Wort Salomon. Salomon, den König kennt man, der stand ja so für ausgewogene, weise Entscheidungen. Okay. Und wir machen ausgewogene, weise Anlageentscheidungen. Ja. Und Analytik, Salütic, das zweite Wortelement besteht aus dem Namen Analyse auf analytischer, streng analytischer Basis. Mhm. Das ist eigentlich der Hintergrund. Gegründet wurde die Firma vom Herrn Dr. Landert, einem sehr bekannten Schweizer Volkswirt, der aber aus Altersnachfolgegründen vor 2-3 Jahren ausgeschieden ist, ist über 70, in der Schweiz nur noch eine Handvoll ehemalige Unternehmerfamilien betreut. Das Unternehmen wird heute von mehreren Unternehmerfamilien und dem Management besessen. Also das ist eigentlich die Struktur und einige in der Kölner Region auch bekannte Unternehmerfamilien.
Okay. Und ich glaube, Sie haben ein Büro hier in Köln und eins in Stuttgart, was dazu gehört?
Ganz genau. Also wir haben zwei Standorte aktuell in Deutschland. Der Hauptsitz der Firma ist aber in Köln und in Zürich. Es gab eben
Alter früher, Verbundenheit noch.
Ja, also genau. Es gibt natürlich den Gründungsstandort vor 40 Jahren in Zürich.
Ja. Sie hatten gerade, als Sie so ein bisschen die Skizze des Wohlstandes gezeichnet hatten, auch die Spanne schon ausgebreitet von Unternehmerfamilien, auch Institutionen, die Geld verwalten. Sind das tatsächlich alles Ihre Kunden oder wer gehört tatsächlich so dazu?
Ja, es ist in der Tat so, dass wir uns um Unternehmerfamilien, Versicherungen, wie die sind Versicherungen, Stiftungen und Versorgungswerke kümmern. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wenn Sie eine Rente bekommen, wenn Sie eine Krankenversicherung abgeschlossen haben, Rentenversicherungen firmen oder wenn Sie Geld vererben in eine Stiftung, die dann ein Krankenhaus oder Kindergarten betreut, so wird der Kindergarten aus den Erträgen des Stiftungsvermögens betrieben. Und da gibt es ja sehr viele oder eben jeder, ich meine, die private Rentenversicherung, private Krankenversicherung, Träger von, keine Ahnung, Architekten, Ärzten, die haben alle Versorgungskassen, ich glaube die Rundfunkanstalt, die Journalisten, alle haben Versorgungskassen. Und dieses Kapital muss ja dann, das, was sie einzahlen, muss ja dann angelegt werden, damit eben nach 20, 30 Jahren auch eine Rente dabei herauskommt. Und das sind halt.
Denen helfen Sie auch, gewissermaßen.
Ja, genau. Also die haben ja der Geschäftszweck einer Architektenkammer ist ja, ihre Architekten zu betreuen und nicht Kapital anzulegen. So, und das geben sie natürlich dann in die Hände früher von Banken und heute in die Hände von Banken und Fondsgesellschaften und Asset Management, Privaten, wie wir einer sind, der eben sich darum kümmert, das Kapital anzulegen. Oder auch eine Firma, Sie haben ein Maschinenbauunternehmen, der kümmert sich, das ist ein Ingenieur, der kümmert sich darum, Hightech zu entwickeln und ist kein Kapitalanleger, der jeden Tag verfolgt, was die amerikanische Notenbank gerade sagt und an welchen Stellen man im Healthcare-Bereich gerade Investitionen tätigen sollte, wie in BioNTech. Das ist nicht sein Kerngebiet und das lagert er aus und das lagert er eben an Spezialisten aus, wie wir das eben sind.
Jetzt hören vielleicht ja auch einige Zuhörer bei uns zu, die vielleicht durch Startups oder Ähnliches noch relativ frisch zu Wohlstand gekommen sind oder ein, sagen wir mal, ein sehr gutes Jahr trotz Corona im vergangenen Jahr vielleicht hatten. Ab welchem Betrag darf man denn bei Ihnen anrufen?
Gut, also anrufen darf man natürlich sofort immer. Also die Positionierung unseres Haus, wir sind kein Institut, was für Retail-Kunden tätig ist. Wir propagieren dass wir sehr individuelle, auf die Kunden zugeschnittene Mandate bauen. So, wenn das der Fall ist, dann schließen sie automatisch eben standardisierte Dinge aus. Und weil das müsste man eben gerade industriell großvolumig produzieren. Und wir produzieren quasi geschneiderte, zugeschnittene Thematiken. Und das kann man eben erst betreiben ab einer Größenordnung von 3, 4, 5 Millionen Euro. Aber das sind eben die Größenordnungen, wo viele Stiftungen, Versorgungswerke und so weiter anfangen, Kapital anzulegen. Der Durchschnittskapitalportfolio ist noch größer, weil natürlich die großen institutionellen Anleger, so Versorgungswerke, die legen ja teilweise mehrere Milliarden Euro an in verschiedensten Themen.
Wenn wir nochmal darauf gucken, was alles tatsächlich genau zu Ihrem oder Ihr Unternehmen ausmacht, das bankenunabhängig, da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, auch eine Besonderheit, glaube ich. Und wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen einliest, wenn man natürlich hier in Köln an Oppenheim denkt, die mal hier waren, dann noch unter deutsche Bankflagge ein wenig gesegelt sind, jetzt ja tatsächlich auch nicht mehr so am Markt auftreten und verschwunden sind. Warum ist es denn tatsächlich für Sie noch ein gutes Geschäft, ein guter Ort hier im Rheinland?
Ja, es ist gerade darum ein guter Ort, weil sich eben die Bankindustrie in den letzten 20, 30 Jahren dramatisch verändert hat. Wir haben eigentlich zwei Tendenzen. Wir haben Großbanken, die immer größer werden, weil sie in großem Stile wegen Regulierung, wegen IT-Investments in großem Stile mit großen Mengen industriell produzieren müssen. Die verkaufen standardisierte Produkte. Das muss man halt im großen Stil machen, um eine Infrastruktur zu leveragen. Das ist die eine Seite. Daneben gab es früher die individuell tätigen Privatbankiers.
Ja.
Das ist aber heute in der Form nicht mehr möglich. Die müssen auch in IT investieren, haben aber nicht die Mengen. Und das, was man früher, was ein Bankier auszeichnete, das ist eine sehr individuelle Beziehung zu seinem Mandanten, weil er den gut kannte und so weiter, ist mit den heutigen regulatorischen Vorgaben nicht mehr möglich. Der muss auch einen Kreditprozess durchlaufen, der muss auch hat extrem regulatorische Anforderungen, hat aber nicht die kritische Masse, um diese Dinge alle bereitzustellen, sodass ja nicht nur das Bank aus Oppenheim oder Freie Hansestadt, sondern zunehmend sehen Sie ja, jüngst wurde Lampe verkauft, Konsolidierung Delburg, Bethmann, Maffei, Helburg in Köln ist verschwunden. Also Sie sehen, heute momentan diskutiert man sehr ernsthaft, ob Warburg fortbesteht. Also man kann sagen, Hauk Aufhäuser, seine frühe Beratung, ist von einem Chinesen aufgekauft worden. Merck Fink gehört einem Scheich aus dem Nahen Osten. Ja. Eigentlich nur Friedrich Metzler ist übergeblieben. Ja. Und da ist auch die Frage, wie das bleibt. Also das heißt, diese alten Privatbankiers verschwinden. Aber das Thema nach individueller zugeschnittener Betreuung ist ja erhalten geblieben. So, und was machen wir? Wir können eben mit hohem Know-how diese individuelle Betreuung liefern, nutzen aber die Plattform der Großbanken. Das heißt, wir sind keine eigene Bank. Wenn wir dann Depots betreuen, Wertpapiere abwickeln, dann machen wir das alles auf den Plattformen der Großbanken. Die stellen die uns für relativ kleines Geld zur Verfügung. Die bekommen eine zusätzliche kritische Masse. Mhm. Und der richtige Beratungsteil, der individualisierte Anlageteil, der wird von uns gemacht. Das ist ein individuelles Geschäft. Mhm. Und so ergänzt sich das eben in perfekter Weise. Wir müssen dann eben nicht selber in IT und Regulatorik investieren. Mhm. Deswegen haben sie halt eine Zweiteilung des Marktes, immer größer werdende Großbanken. Ja. Und mittelgroße Schnellboote im Asset Management, wie das wir sind, wie das Flossbach auch ist, und verschiedene andere unserer Größen. Und auch da bei uns kommt es auch darauf an, eine gewisse kritische Anlagemasse bereitzustellen. Wir zum Beispiel haben 11, 12 Portfolio-Manager, also eine Privatbank vielleicht hat auch nur 10, vergleicht sich wie eine Privatbank, aber wir sind ein kleinerer Apparat. Wenn wir das ganze Thema Marketing, Abwicklung, IT und diese weiter outgesourced haben oder von den Banken insourcen, dass wir das nicht vorhalten müssen. Das ist einfach die industrialisierte Welt, wie sie sich heute darstellt.
Das heißt, die Nachrichten, die Sie gerade angesprochen haben, das ist jedes Mal, wenn irgendwo eine Privatbank aufgeht von den wenigen, die noch da sind, oder vielleicht ihre Filialen eben konzentriert oder in Research irgendwo konzentriert. Sind das für Sie erstmal gute Nachrichten?
Nein, das ist im Prinzip ein weiterer Meilenstein, dass sich eben diese Dinge weiter manifestieren. Der Regulierungsdruck wird immer größer, der Druck zu internationalisieren, zu globalisieren, zu technisieren, zu digitalisieren wird größer. Und das Thema Digitalisierung, schauen, wenn Sie eine Plattform müssen Sie entwickeln, ob Sie nachher 1.000 oder 100.000 Menschen darauf fahren. Es sind ja nahezu die gleichen Entwicklungskosten. Ja. Also überleben einfach nur diese großen Tanker in den Bereichen, wo es industrialisierte Prozesse gibt. Und da, wo es eine individuelle Fragestellung gibt, da muss man individuellen Service anbieten. Und das ist dann unsere Thematik.
Sie haben gerade von Salütic als einem Schnellboot gesprochen. Wie muss ich mir das denn sozusagen tatsächlich dann konkret vorstellen? Also was können Sie auch durch diese Struktur anders machen, besser machen vielleicht für die Kunden, die mit so einem solchen Bedarf zu Ihnen kommen?
Ja, das Boot mit dem Tanker und dem Schnellboot, das Bild, das man hat, ist eigentlich auch ein schönes Bild für unsere Industrie. Ja. Wir sind natürlich ein kleineres Team. Wir sind ein reiner Asset Manager. Das heißt, wir machen kein Kreditgeschäft. Wir produzieren keine Produkte. Wir müssen nicht eine Emission in Brasilien machen. Wir haben kein M&A-Geschäft. Das heißt, wir haben keinen Interessenkonflikt. Ich muss nicht ein Produkt der Woche platzieren, sondern wir legen Geld an. Wir sind kein großer Konzern, der sich nur einmal die Woche nachmittags um 3 trifft, sondern wir können heute Nachmittag, wenn die amerikanische Notenbank eine Veränderung bekommt und sehr rasch das Investmentteam zusammen bekommen und relativ rasch Entscheidungen treffen und müssen nicht politisch abwägen, wie das denn im globalen Kontext in die Bank hineinstrahlt. Und deswegen können wir wirklich unsere Research-Ergebnisse sehr schnell eben umsetzen. Wir müssen nicht 17 Gremien-Hierarchien durchlaufen, um eine Genehmigung zu bekommen. Ich bin Vorstand, Eigner und eben Head des Investmentteams. Und so können wir dann eben relativ schnell Entscheidungen treffen, weil wir dann ein sehr seniores Team hochkarätiger Leute haben, die hervorragende Arbeit leisten und die dann eben schneller, individueller, unabhängiger zu Entscheidungen kommen und die dann auch noch umsetzen können. Ja. Ich meine, ich habe einmal das Investment-Team auch Deutsche Bank aus Oppenheim geleitet. Eine Großbank generell, Deutsche Bank, UBS, HSBC, macht ja eben nicht nur Asset Management. Die machen auch Großkredite, die begeben Anleihen, die machen M&A-Beratung. die haben Beratungen, wie der brasilianische Staat sein Währungsexposure hedgt. All diese Einflussnahmen, wenn Sie beispielsweise Bayer bei der Monsanto-Übernahme beraten, dann können Sie in anderer Art und Weise sich da nicht engagieren, weil Sie konfliktet sind. Mhm. All diese Thematiken gibt es ja nicht bei uns, sondern wir sind rein eine One-Product-Company und das heißt eben Asset Management. Mhm. Ja. Schnelle, kurze, professionelle Entscheidungswege.
Ja. Sie hatten ja schon die Entstehungsweise des Namens auch kurz skizziert. Sozusagen noch eine Nachfrage, die mir gekommen ist: Gab es da viele Alternativen? Also oder hatten Sie wie viele Varianten haben Sie erwogen?
Eine Namensfindung in dem heutigen Umfeld ist sehr kompliziert, weil viele Dinge eben heute auch einfach belegt sind. Wenn es gibt ja zwei Möglichkeiten: Entweder schaffen Sie einen inhaltsbezogenen Namen oder man nennt das eben Oppenheim, Sawatzki, Fritz Meyer, Müller oder Heckel. Mhm. So, wenn man jetzt, dann ist man aber sehr stark von der Person auch abhängig. Ja. Und wenn die nicht mehr tätig ist, dann ist die Frage, wie geht das da weiter? Deswegen wollten wir keinen personenbezogenen Namen, der quasi mit Ausscheiden der Familie auch dann schwer zu transportieren ist. Wir hatten das ja gerade erlebt mit Landert.
Genau, das war ja gerade der Schritt. Ne?
Genau, das ist ja dann die Frage, und wir dann nicht mehr das, was heißt das denn eigentlich? Also wir wollen einen inhaltsbezogenen Namen haben und der soll ja eben für die Firma verkörpern. So kamen wir auf dieses Thema. Wir hatten auch mal Themen so wie Sonos. Sonos, was ja tiefgreifend das Bild von Sonos ist. Ich mache eine tiefgehende Analyse, schaue unter der Oberfläche nach zum Beispiel, was auch analytisches Bild produziert. Aber viele dieser Namen sind eben auch besetzt.
Sonos sind doch tatsächlich Lautsprecher noch oder ähnliches, ne?
Es gibt da Lautsprecher, aber ein Sonargerät ist ja jetzt etwas in die Tiefe unter der Oberfläche etwas analysiert. Also zum Beispiel, da hätte man auch, glaube ich, ein Bild, was das bedeutet. Ja. Aber viele, die den Namen waren belegt, sodass wir, wie gesagt, gesagt haben, wir wollen die DNA der Firma eigentlich da verkörpern und unabhängig von den Personen.
Mhm. Ja, ich würde gerne auf den zweiten Bestandteil des Namens sozusagen nochmal zu sprechen kommen, also den Analyseteil, der Ihnen ja auch wichtig war, den Sie damit rein kombiniert haben, weil das auch noch so ein Bereich ist, den ich noch nicht so richtig fassen kann und den ich gerne so ein bisschen besser verstehen würde, wie so ein Research tatsächlich aussieht mit einem vergleichsweise kleinen Team, also wie kommt man auf die Analysen und wie führt man diese Analysen durch und wie kommt man auch auf die Schlüsse, die ja im Idealfall dazu dienen, sich abzusetzen von einer Großbank oder von anderen Konkurrenten?
Ja, also wie gesagt, das mit dem Kleinteam muss man etwas relativieren. Wie gesagt, wir sind 11, 12 Experten. Mhm. Also eine mittelgroße Bank, ich sagte ja ein Privatbankhaus, hat vielleicht 10 Experten. Mhm. Die haben zwar 1000 Mitarbeiter, aber die machen eben alle möglichen anderen Dinge. Die machen Abwicklungen. Die haben in dem Investmentbereich dann auch nur 10 Experten. Also beispielsweise die größte Bankbau Europas war das Bankhaus Oppenheim früher. Mhm. Die hatten 18 Experten. Okay. Also so eine mittelgroße Privatbank wie Metzler oder Warburg, die sind vielleicht auch bei 5 bis 10 Personen. Also insofern ist das DWS Europa-Team sind 7 Personen.
Ja, okay.
Obwohl es der größte SM. Also das heißt, das ist gar nicht so klein. Mhm. Die anderen Teams, DWS natürlich in der Summe größer, aber wir haben uns fokussiert auf zwei Themen. Das eine ist das Thema Makro-Research, also volkswirtschaftliche Analyse, was bedeutet, wie ist die Geldpolitik in den USA, wie ist sie in Europa, wie ist die Konjunktur in den USA, in China und Europa, also das Thema Makro. Und das sehr, sehr quantitativ durch einen Experten, der eine seit 20 Jahren aufgebaute Datenbank entwickelt hat. Gibt es ja einen Wald von Informationen und die gilt es auf wenige wichtige zu fokussieren. Das machen wir sehr systematisch, quantitativ, geleitet durch meinen Kollegen Matthias Jörs. Und dann haben wir das Thema Unternehmensresearch Europa. Das machen wir mit 6, 7 Leuten. Wie gesagt, das ist so groß wie das einer Privatbank oder selbst der DWS.
Ja.
Weil die machen natürlich was mit 300 Leuten, aber die machen eben auch Kairo, Indien, China, Devisen, Rohstoffe, Hedgefonds. Das heißt, die haben halt 30 verschiedene Themen. Und wir fokussieren uns auf 2 Themen. Mhm. Und in diesen 2 Themen haben wir dann eben eine kritische Masse. Und alle anderen Themen analysieren wir eben auch nicht, nehmen dort Experten von außen eben hinzu, aber in unabhängiger Art und Weise.
Ja.
Wenn wir sagen, es gibt einen Experten für asiatische Themen, dann müssen wir nicht im Konzern nachgucken, sondern stellen fest, vielleicht ein asiatischer Experte ist besser als die DWS oder UBS, dann nehmen wir von deren Expertise. Mhm. Und es bedeutet aber auch, dass wir verschiedene andere Themen einfach nicht machen.
Okay.
Wie eben gesagt, wir investieren nicht in Immobilien, weil wir kein Immobilienteam haben. Man kann uns nicht beauftragen, amerikanische Tech-Titel zu machen im großen Stile, weil wir nicht in Kalifornien sitzen. Dazu müssten wir in Seattle oder in L.A. oder in was weiß ich sitzen. Das tun wir nicht. Das heißt, deswegen fokussieren wir uns auf Europa. Und das heißt, die starke Fokussierung, dort haben wir eine kritische Masse und das setzen wir zusammen. Und wenn wir jetzt natürlich, wenn Sie sagen, ich will aber in amerikanischen Tech investieren, das tun wir auch, aber dann nehmen wir einen Experten in Kalifornien, der uns dieses Thema halt einliefert. Ja. Das machen wir dann nicht selber. Das heißt, den Kern produzieren wir selber und lassen uns von Experten Dinge drumherum zuliefern.
Und Sie hatten gerade die Datenbank angesprochen, die über 20 Jahre gefüttert wird. Ist natürlich auch jetzt in der Finanzbranche ein Riesenthema, was Datenauswertung bis hin zu künstlicher Intelligenz und Ähnliches geht. Das findet tatsächlich alles bei Ihnen statt,
oder? Ja, genau. Oder? Also wie gesagt, wir haben mit Matthias Hürsten, die Person, die das Quantitative Research des Deutschen Bank damals vor 25 Jahren entwickelt hat. Und das ist eine sehr proprietäre Geschichte. Sie müssen nicht in China sitzen, um die Auftragseingänge und Geldmengenzahlen von China zu bekommen. Da geht es darum, Sie haben eine Datenvielfalt, die muss man strukturiert verarbeiten. Und das machen wir mit künstlicher Intelligenz. Das ist wichtig. Nachher aus den 10.000 Daten auf die 7, 8 herunterzubrechen, die nachher die Kapitalmärkte bewegen. Ja. Das ist anders als bei Unternehmen. Da müssen Sie eine Regulierung verstehen. Da müssen Sie mit dem Gesundheitsregulator in Berlin sprechen können. Da müssen Sie Stromregulierung in Deutschland verstehen, um zu schauen, ob RWE gerade von dem Ausbau von von dem Abbau von Kernenergie betroffen und von dem Ausbau von Windenergie profitiert. Das muss man eben lokal verstehen. Das kann man nicht aus der Distanz heraus. Okay. Da muss man mit dem Management sprechen, mit der Regulierungsbehörde sprechen. Das heißt, da ist lokales Know-how gefordert, während bei dem anderen, das kann man sehr stark quantitativ verarbeiten.
Ja. Hat sich das verändert über die vergangenen Jahre? Oder auch wo glauben Sie, geht da die Reise hin?
Das ist der Prozess, also sagen wir mal, der systematisch-quantitative Anteil gewinnt an Bedeutung. Das machen wir auch auf der Unternehmensseite, dass die Basisarbeit zunächst eine quantitative ist, aber dann steigen wir sehr intensiv in individuelle Geschäftsmodelle ein. Deswegen können wir auch nur Europa machen. Deswegen können wir uns nicht um brasilianische, chinesische und amerikanische Titel auch noch kümmern. Dazu bräuchte man viel größere Teams.
Okay. Jetzt hatten wir das Thema Digitalisierung schon ein bisschen. Jetzt war ja sozusagen der andere Teil neben dem analytischen Teil, über den wir jetzt gerade bei der Gewinnung der Erkenntnisse gesprochen haben, ist ja eben natürlich auch die individuelle Beratung, Betreuung von Kunden. Wir haben gesagt, es geht da um sehr bedeutende Summen. Das heißt, wahrscheinlich auch ein hoher Anspruch der Kunden. Wie sieht dieser Kontakt aus und wie sah er auch aus? In den vergangenen 18 Monaten oder in den vergangenen anderthalb Jahren war natürlich der Zoom-Call wahrscheinlich dem gemeinsamen Treffen vorzuziehen.
Gut, ich meine, Covid-bedingt haben wir natürlich die gleichen Themen gehabt wie die anderen. Man kann wenig physische Gespräche führen oder keine und hat seine etablierte Kundschaft über Zoom, über digitalisierte Medien betreut. Das ging nicht anders. Das haben wir natürlich auch so gemacht. Dadurch sind wir natürlich auch weniger gewachsen, weil man gewinnt nicht am Internet individuelle Strukturen dazu. Bei uns kauft man ja auch die Person, das Team und das möchte man auch kennenlernen. Aber man kann eine gute Bestandspflege betreiben und wir haben alle gelernt, nach vorne raus, dass man vielleicht nicht viermal den Kunden im Jahr physisch sehen muss, sondern vielleicht zweimal und zweimal kann man ihn digital sehen. Das wird ja wahrscheinlich die Zukunft sein. Aber ohne dem geht es auch nicht, weil unser Geschäft beruht eben auch aus Individualität. Das ist eben gerade der Unterschied des Schnellbootes zum Tanker. Ein Großkonzern, eine Bankkonzern muss sehr industriell produzieren. Das heißt, große Stückzahlen gleicher Produkte für große Mengen. Und wir machen genau das Gegenteil. Kleine individuelle Stückzahlen. Das ist so, wie sich das beim Kleidungsstück oder beim Anzug vorstellen.
Die Manufaktur
Entweder produzieren sie natürlich standardisierte Schuhe oder Anzüge, dann passen die mal oder nicht, aber dafür sind die eben vergleichsweise günstig. Oder Sie wollen einen auf Ihre Schuhe und meine Armlänge zugeschnittenen Ärmel haben, der auch passt, dann ist der natürlich auch teurer. Das ist ja logisch, das wird dann nicht in Indonesien geschnitten, das muss man dann eben hier fertigstellen. Dann ist das teuer, dann muss eben das Teil auch größer. Aber dann ist es auch ein sehr individuelles Paket. Ja. Und das ist ja das, was wir gerade eben machen und unsere Daseinsbricht. Ja. Dafür ist es aber auch wichtig, warum sehen wir die Leute? Wir müssen die Bedürfnisse verstehen. wenn man industriell produziert, produziert man für alle gleich, unabhängig wie die Bedürfnisse sind. Wenn wir TaylorMade machen, dann vermessen wir in dem Schneidersinne die Menschen. Vermessen sie natürlich nicht, sondern versuchen die Bedürfnisse genau zu verstehen. Der eine Mensch ist ängstlich, der eine Mensch denkt an seine Kinder, der eine will einen Generationswechsel herbeiführen, der andere Mensch hat eine Automobilfirma. Ich meine, wir investieren für jemanden, der ja eine Automobilfirma hat, nicht in Automobil- und Industriewerte, weil das ist ja schon sein ganzes Vermögen. Man würde ja Dinge daneben stellen, die nicht von dem Autozyklus abhängen, Immobilien oder Food oder Telekom, weil damit es dann eben anders schwankt. Oder wenn man eine Firma hat, dann hat man ein illiquides Vermögen, weil man kann ja nicht 3% der Firma einmal verkaufen, dann braucht er liquides Vermögen. Also da machen wir eben individuelle, zugeschnittene Strukturen. Das ist ja das, was uns dann auch, dafür braucht man eben hochqualifiziertes Personal und glücklicherweise, und das ist ja eine schöne Begleiterscheinung, dass sich viele Banken und Versicherungen von den Standorten Köln-Düsseldorf verabschiedet haben, dass es sehr, sehr viele extrem hochkarätige Experten gibt, die in den letzten 5 oder 10 Jahren durch die Zentralisierung der Großbanken auf Frankfurt oder London zur Verfügung standen und die dann eben teilweise den Weg zu uns oder zu Flossbach und verschiedenen anderen Häusern gefunden haben.
Das heißt, wie wichtig ist das für Sie auch tatsächlich, solches Personal zu finden? Ja gut,
also wenn wir sagen, wir machen individuelle Strukturen und sehr hochwertige Betreuung, dann ist das der zentrale Punkt. Ich meine, wir haben keine bekannte Marke. Wir haben im Prinzip eine personenorientierte Dienstleistung. Also ist der Mensch, der Berater, das Know-how des Beraters und des Prozesses das ausschlaggebende Element. Ich meine, wir sitzen in Büro, in gemieteten Büros mit geleasten PCs und machen das Licht an, also kaufen Medien ein. Das können Sie auch alles. Die Frage ist ja, was wir dann verkaufen, ist unser Know-how am Ende des Tages. Ja. Wir sind eben, Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie eine Herzoperation machen, dann gehen Sie wahrscheinlich in eine Herzfachklinik. Ja. Weil dann möchten Sie einen Operateur haben, der nicht alle 7 Wochen der montags Finger macht, dienstags Entbindung, mittags, donnerstags einen Unfall und freitags eine Herzoperation. Dann wollen Sie jemanden haben, der 5 Tage die Woche 81 Mal Herzoperation macht, weil dann kennt er sich im Detail mit Herzoperationen aus. Ja. Der kann auch einen Fehler machen, aber Sie wissen, Sie haben den besten Menschen genommen, der Ihnen helfen kann. Und wenn es schief geht, ist halt gerade blöd. Das ist beim Herz, Sie versterben. Und wenn Sie Ersparnisse oder Ihre Rente angehäuft haben und das geht schief, dann ist Ihre Rente weg. Also das ist ja das einzige Vermögen, was Sie haben. Das können Sie nicht zweimal ausgeben, wie das Leben das einfach. Deswegen gehen Sie ja auch dort den Weg der Spezialisierung und das machen wir natürlich auch.
Jetzt machen Sie das ja auch eben schon eine ganze Weile in verschiedenen Funktionen. Was macht denn tatsächlich für Sie überhaupt den Reiz aus an der Arbeit?
Ja, also im Kapitalmarkt tätig zu sein, in der Wirtschaft tätig zu sein, ist halt ein Umfeld, wo sich sehr viele Dinge verändern. Das ist, also es ist nie ein, es gibt nicht 2 gleiche Tage. Natürlich gibt es standardisierte Arbeiten, aber jeden Tag entwickelt sich was in Politik und Wirtschaft. Das ist das eine, also ein sehr interessantes, sich ständig veränderndes Aufgabenfeld. Der direkte Kontakt zu Entscheidern, also wir lesen eben nicht in der FAZ, was passiert, sondern reden mit den Leuten, was passiert und wissen es dann eben 1-2 Wochen vor der FAZ oder sind Teil des Prozesses selber. Das ist ein interessanter Aspekt. Was auch ein interessanter Aspekt ist, dass sie einfach hautnah Entwicklungen sehen. Als Impfstoffe entwickelt worden zum Beispiel, mussten wir uns eben Gedanken machen, was sind die Guten und die Schlechten, welche kommen, welche setzen sich durch und helfen die überhaupt. Ja. Und last but not least, sie haben immer noch mit Menschen zu tun. Man trifft Menschen und tauscht sich mit denen aus. Das sind also viele Aspekte, die es eigentlich interessant machen. Aber es hat auch gleichzeitig einen Nachteil. Da jeden Tag was passiert, haben sie auch nie Urlaub. Okay. Weil es passiert natürlich auch in ihrem Urlaub was und die Entscheidungen werden auch im Juli oder im August oder Neujahr getroffen. Ja. Oder es gibt eine Übernahme zum 31.12. So, das heißt, das ist eben das Problem, dass man kein Projektgeschäft hat, das dann eben montags beendet ist und man ist 3 Wochen nicht da und dann geht es erst wieder los. Ja. Und sind immer während 300 Tage im Jahr passiert eben auch was. Oder 300.
Das ganze Jahr über.
Ja.
Wie informieren Sie sich letztendlich? Also welche Quellen sind wichtig, um sozusagen diese, sagen wir, auch überhaupt die frühen Ideen zu haben? Beim Impfstoffthema war es jetzt klar, wo es herkam, aber auch sonst zu entdecken, wo man vielleicht tiefer reingucken muss?
Klar ist das nicht. Also nochmal, wir versuchen an neuen Entwicklungen in der Situation eng dran zu sein, indem wir mit Entscheidern reden oder mit den Institutionen. Ich meine, um beim Impfstoffthema zu bleiben, ich meine, ich komme aus der Pharmaindustrie, so klar ist das nicht. Was schön war bei der Impfstoffentwicklung, dass anders als bei normaler Pharmaforschung die Studienergebnisse weltweit im Internet veröffentlicht worden sind und jedem gleichzeitig zur Verfügung gestellt worden. Was ja ist eine einmalige Konstellation. Normalerweise, wenn Bayer etwas entwickelt, sehen sie erst das Ergebnis. Und da haben sie schon die Studien immer gesehen. Und das hat man damals gemacht, damit man schnell einen Impfstoff entwickelt und jeder von dem Know-how des anderen profitieren konnte. Aber ich meine, das muss man ja auch erstmal verstehen. Sie müssen ja auch so etwas lesen können, so etwas werten können, wissen, wo man so etwas überhaupt finden kann.
Das war dann die Arbeit, in die man sich sozusagen erstmal reinarbeiten musste, wie man sich so eine Branche oder so ein Spezialthema erschließt.
Ja, nein. Also wir sind ja ein Team und das ist nach Industrie-Expertisen aufgestellt.
Ja.
Einer kümmert sich mehr um die Finanzindustrie, einer kümmert sich mehr um den Tech-Sektor und das ist dann auch jemand, der ein sehr tiefes Tech-Verständnis hat. Und mein Hintergrund ist die Chemie-Pharma-Industrie seit 25 Jahren. Ich bin ja vor meiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender hier 25 Jahre Chefanalyst bei Research-Häusern gewesen, wie Oppenheim, wie HSBC, wie Vestia, wie Penmore und habe ein großes europäisches Chemie-Pharma-Team geleitet mit Chemikern, Physikern, Ärzten und so weiter. Und da habe daraus eben einen Erfahrungsschatz und dieses Know-how benutze ich heute weiter. Und so gibt es eben zu unterschiedlichen Industriebereichen. Eine macht Medien, eine die Bankindustrie. Hat man natürlich auch ein tiefes Verständnis, kennt die ansprechbar und kennt natürlich auch viele Quellen dann, die man anzapfen kann.
Wenn wir auf Ihre Arbeit gucken, was glauben Sie, wird noch passieren? Also wie wird sich auch Ihre alltägliche Arbeit letztendlich vielleicht noch verändern in den kommenden Jahren?
Ja, also das Thema natürlich digitalisierte Prozesse wird weiter voranschreiben, ohne dass wir, wie gesagt, eben den Menschen aufgeben, weil das individuelle Verständnis der Bedürfnisse und das Lesen des Menschen, natürlich kann man über den Robo-Advisor auch Bedürfnisse abfragen, aber da können Sie ja oder nein antworten oder 1, 2 oder 7, trotzdem was anderes machen. Also das individuelle Lesen ist der Teil unserer Leistung und das Übersetzen der Aussagen in Ergebnis ist ja auch Teil, was man nicht so einfach digitalisieren kann. Natürlich gibt es da KI-Prozesse. Nee. Aber wie gesagt, der Mensch wird ein Bestandteil in unserer Industrie bleiben. Digitalisierung wird zunehmen, Informationen werden immer billiger. Da geht es darum, die Informationen zu kanalisieren und richtig auszuwerten. Das ist sicherlich ein Trend, dass das passive Investment an Bedeutung hat. Also wir sind ein aktiver Investor, wir sagen, wir versuchen, ob A besser als B ist, sehr aufwendig und know-how-intensiv. Wenn man das aber nicht macht, investiert man in A und B. Dann ist man, wenn A besser ist, dabei und wenn B besser ist, auch dabei. Aber man ist im Durchschnitt immer gut dabei. Man macht eben keine großen, man vermeidet eben die großen Fehler. Also das ist auch ein sehr starker Trend. Aber die Industrie ist sehr im Wandel, wie wir eben in der Bankindustrie gesehen haben, quasi das Bankierwesen verschwindet. Am Ende des Tages, wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren.
Und wenn wir auf Ihre Kundenseite gucken, auch da, Sie haben gesagt, Sie haben ja zum Teil auch Familienunternehmen, die Sie betreuen. Auch da gibt es ja wahrscheinlich oder begleiten Sie ja auch manche Wechsel, was Generationen angeht, Generationsübergaben. Verändert sich die Nachfrage oder auch der Typ Kunden?
Ja gut, also ganz klar, die neueren Generationen sind professioneller, sind digitaler unterwegs, sind die, sagen wir mal, die professionelle Ebene gewinnt an Bedeutung, während die persönliche Ebene wichtig ist, aber stärker an Bedeutung verliert. Prozesse gewinnen an Bedeutung. Aber einfach eine persönliche individuelle Beziehung kann man eben trotzdem nicht ersetzen, das ist geblieben. Aber jüngere Leute haben einen anderen Angang an Dinge, wollen auch anders informiert. Die wollen nicht mit Briefe angeschrieben werden, die wollen über LinkedIn zeitgleich einen Kommentar oder eine Einschätzung zu irgendwas bekommen und nicht 3, 4 Tage später über die Post ein Anschreiben erhalten und digitalisiert eben übers Internet Analysen und Erklärungen bekommen. Also da verändert sich die Welt, sie wird professioneller. Und dem stellen wir uns natürlich auch.
Was sind so für Sie bei Salütic so die wichtigen nächsten Schritte, um auch sozusagen diese Entwicklung mitzugehen?
Ja, auch wir müssen unsere Prozesse weiter digitalisieren, auch das ist richtig. Und für uns ist natürlich ein zentraler Punkt, dass es uns weiter gelingt, extrem hochkarätiges Personal für unsere Gesellschaft zu gewinnen. Wie gesagt, man kann das Bild des Kranken, des Herzchirurgen geben. Wir sind ein spezialisiertes Haus, das setzt eben voraus. Sie müssen die besten Instrumente haben, das ist wichtig. Da müssen Sie immer, man operiert heute anders als vor 30 Jahren. Das Instrumentenkasten ist ein ganz anderer. Aber Sie brauchen trotzdem hochspezialisierte Fachärzte. Und beides muss parallel gehen. Also Digitalisierung oder Instrumentenkasten und dass wir weiter extrem hochqualifiziertes Personal haben. Dadurch, dass wir ein Schnellboot sind, sind wir in viele Experten verlieren sich heute in sehr großen Institutionen, weil sie ein kleines Rad in einem riesen Apparat sind, der stark durch Regulierung, durch Prozesse, durch Meetings, durch Hierarchien einfach ausgebremst ist. Und sehr unternehmerische Personen fühlen sich eben dann in unserem Haus eben wohler. Dadurch konnten wir bisher sehr hochqualifiziertes Personal bekommen und das muss eben auch erhalten bleiben. Der unternehmerische Geist. Also am Ende des Tages sind natürlich kleine mittelständische Schnellboote leben von unternehmerischem Geist. Ich drücke, ich schraube auch mal eine Birne rein, weil nicht der Hausmeisterdienst vor der Tür steht. Und wenn ein kleines Bonusschreiben erstellt werden muss, dann kann ich nicht die Personalabteilung mal kurz anrufen, sondern dann muss das eben auch mal mitgemacht werden. Das sind natürlich einfach Dinge, die in kleinen Institutionen mit dazugehören.
Vielleicht abschließend, was macht für Sie tatsächlich den Reiz aus? Also Sie haben ja auch lange quasi angestellt als Rädchen oder Rad in Institutionen oder Organisationen gearbeitet und sind jetzt eben auch unternehmerisch aktiv. Was macht da den Reiz aus?
Ja, ich habe ja, wie gesagt, damals bei HSP Trinkhausen Burkhardt, war eine der führenden Privatbanken, oder ich war 8 Jahre lang Geschäftspreisleiter bei Bankers Oppmann. Da war ich eben ein großes Rad in einer mittelgroßen, aber damals in dem Bereich, Oppmann war die führende Privatbank Europas, führenden Institution. Ich habe nur sehr kurze Zeit Deutsche Bank, Westerbe in so Großbankkonzernen gearbeitet. Deswegen, weil ich immer sehr schnell gerne Entscheidungen treffen und auch umsetzen wollte und nicht ein so politischer Mensch bin, der sich in einem Geflecht von Politik wohlfühlt, wo man sich am Ende des Tages um sich selber dreht, aber nicht um den Kunden, um die Sache. Und das ist eben der Reiz, dass wir eine sehr schön wachsende, sehr profitable, erfolgreiche Unternehmung haben, aber in dem Sinne erfolgreich, dass wir eben gute Ergebnisse für unsere Mandanten erzielen, weil wir wachsen ja nicht durch unsere Marke, sondern sehr stark durch Empfehlungen. Also Lütik, gerade weil wir in Covid der Name gewechselt wurde, den kennt kaum jemand. Insofern wachsen wir, indem wir empfohlen werden, also einfach, wo unser Know-how empfohlen wird. Und nicht, weil wir eine bekannte Institution sind. Und das ist ja sehr interessant.
Herr Sawatzki, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke hier bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Ich war tatsächlich erstaunt, wie wenige Menschen nötig sind, um Entscheidungen über solch bedeutende Summen zu treffen. Und ich hoffe, auch für Sie hatte das Gespräch mit Wolfgang Sawatzki einige überraschende Einblicke. Wenn Sie Feedback haben, Kritik oder auch Vorschläge für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, wir freuen uns über Ihre Nachricht via Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Club. Kommende Woche nimmt Sie mein Kollege Stefan Merks mit auf eine Busfahrt und hat dafür Tino Engelmann zu Gast. Er ist Mitbegründer von Pinkbus. Das Kölner Unternehmen bietet Nonstop-Reisen zwischen großen Städten an und will so Platzhirsch Flixbus zumindest auf einigen Strecken überholen. Helfen würde dabei aber auch ein besserer und zentralerer Busbahnhof in Köln. Aktuell starten die Fernbusse ja alle weit draußen am Kölner Flughafen. Wie all das gelingen soll, verrät Tino Engelmann nächsten Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!